FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascheron-Polter war im Gespräch mit Theresa Schleicher, die Handelszukunftsexpertin, spricht über ihre neue Studie, warum wir nicht alles aus China kopieren sollten, was AI-Natives vom Handel erwarten und wieso Optimismus der Schlüssel zur Zukunft ist.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit Theresa Schleicher, Zukunfts- und Handelsforscherin. Herzlich willkommen, liebe Theresa.
Hallo, ich freue mich sehr, Nina.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Du hast ja jetzt eine Studie veröffentlicht. Bevor wir darauf näher schauen, würde ich gerne einmal zunächst wissen, wie bist du Zukunfts- und Handelsforscherin geworden?
Ja, Zukunftsforscherin beispielsweise ist ja doch immer ein ganz spannender Job, der jetzt nicht unbedingt in der Uni steht. Ich habe Journalismus studiert im schönen München, also ich sitze gerade in meiner Berliner Wohnung und habe dann recht früh ein Buch gelesen von Matthias Wax, ein sehr bekannter Zukunfts- und Trendforscher, und fand das ganz toll und habe dann mein allererstes Praktikum dort im Zauberberg, hieß das, im Zukunftsinstitut, dann dort machen dürfen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen hier. Bin dort immer geblieben und habe dann dort von der Pike auf Zukunftsforschung gelernt und habe immer auf einer Unternehmensberatungsseite Händler betreut. Und irgendwann hieß es, lass uns da tiefer eintauchen und speziell für den Einzelhandel und für die Herstellenden Zukunftsforschung und Trendforschung machen. Und das darf ich jetzt seit 18 Jahren machen.
Kannst du vielleicht noch einmal hervorheben, was waren denn damals Schwerpunkte deiner Forschung?
Im Studium, auch im Zukunftsinstitut, ging es dann wirklich um die Themen aufkommend, natürlich E-Commerce und wie verändern sich die Themen rund um die Megatrends auch, Digitalisierung, Globalisierung. Also all das, was ja heute auch super präsent ist, weil tatsächlich die großen Veränderungen, die ja auch auf den Handel treffen, das sind Gott sei Dank ja auch sehr langfristige Veränderungen. Und trotzdem, wenn man sich dann immer jedes Jahr anschaut und die Konsumeinstellungen, dann denkt man sich manchmal, warum ticken wir Menschen eigentlich so, wie wir ticken? Und das habe ich damals sehr, sehr gut lernen können mit den gesellschaftlichen Trends. Insgesamt gibt es da 12. Hat mir damals sehr die Augen geöffnet. Und dann ist es tatsächlich wirklich forschen, forschen, forschen. Also was kommt in den nächsten Jahren? Was sind Bedürfnisse, Wünsche? Was treibt eigentlich auch Händler, Händlerinnen um eben auch eine sinnhafte und auch wirtschaftlich sinnvolle Zukunft zu generieren?
Mhm. Wie genau forschst du denn eigentlich? Also du wirst wahrscheinlich dann auch viel unterwegs sein, du wirst dir viel anschauen, aber wie genau sieht denn für dich der Alltag deiner Forschung aus?
Ich bin tatsächlich viel unterwegs. Also wie dir gerade gesagt, ich sitze hier in Berlin in meiner Wohnung, das kommt gar nicht so häufig vor. Mein Lebensgefährte ist auch jedes Mal so, ach, schon wieder unterwegs. Ist ja auch ein Thema Fan davon, aber es gehört eben zum Job dazu. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also ich bin sehr, sehr nah am Einzelhandel selbst dran. Also bei den Händlern, bei den Entscheider, Entscheiderinnen, bei den Menschen. Das ist mir super wichtig, weil es bringt nichts, Zukunftsforschung zu machen in einer sehr theoretischen Zukunft. Das heißt, ich bin mal in Köln unterwegs, mal im tiefsten Bayern unterwegs und dann einen Monat später auch mal in Vietnam zur Forschung, weil natürlich auch dort der Einkauf gemacht wird, weil sich dort auch sehr viel geopolitisch verändert. Das heißt, zum einen ist es immer die große Forschung in den unterschiedlichsten Ländern, um herauszufinden, was passiert eigentlich in dieser Welt, um sie besser zu verstehen, um dort auch mit Menschen zu sprechen, sei es Konsumentinnen oder sei es tatsächlich dann Herstellende oder Händler, die dort vor Ort sind, und viel zu beobachten. Dann geht es immer zu den klassischen Händlern, Händlerinnen in der Dachregion. Und dann gibt es ganz tröge, wenn man so möchte, ich liebe es ja sehr, empirische Forschung, das heißt dann qualitative, quantitative Forschungen zu, was bewegt eigentlich die Menschen gerade da draußen, weil das vergessen wir manchmal ganz gerne, Kunden sind Menschen und umgekehrt. Das heißt, wenn wir Menschen verstehen, dann haben wir schon einen großen Teil getan, um herauszufinden, welche Trends, welche Bewegungen, welche Produkte am Schluss sind relevant, um die Menschen im Herzen zu erreichen. Weil manchmal sagen Kunden was am Schluss überhaupt nicht unbedingt im Warenkorb landet. Und dafür ist es wichtig, Menschen zu verstehen. Und das mache ich eben in unterschiedlichsten Ecken der Welt.
Mhm. Deine Forschungsveröffentlichungen bauen ja eigentlich auch immer aufeinander auf. Jetzt hast du nach einem Jahr der Arbeit die Zukunftsstudie Handel 2025 veröffentlicht. Mhm. Was hat dich dazu inspiriert?
Hauptsächlich tatsächlich China. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Störmomente, die, glaube ich, jeder von uns hat. Und ich bin ja zum einen auch Beiratsmitglied im Handelsbereich vom Bundeswirtschaftsministerium. Und da natürlich hat man da auch sehr früh, schon vor einigen Jahren, gemerkt, dass das Thema China relevant wird. Zum einen, weil wir natürlich auch ganz stark, also USA und Europa, China lange als Werkbank benutzt haben und da schon sehr früh angefangen wurde, in China mit einer steigenden Bevölkerung zu wachsen und auch zu sagen, wir möchten Dinge selber herstellen und wir möchten tatsächlich auch schauen, dass sich das Ganze umdreht, also dass China wirklich da wesentlich stärker auch nach vorne kommt und dementsprechend uns auch gegebenenfalls wirtschaftlich schwächt. Das hat mich sehr fasziniert, schon eine ganze Weile. Weil es jetzt eben auch sehr präsent wird. Jetzt ist es eben auch im deutschen Mittelstand angekommen und dann wird es relevant für die Trends im Handel, die sich immer auf die nächsten Jahre ausrichten. Und tatsächlich hat mich ziemlich getriggert das Thema, dass es extrem viele Berater, Beraterinnen gibt, so im erweiterten Dunstkreis, die dann auf einmal angefangen haben zu sagen, also es war dann schon Anfang 2024, China kann alles so viel besser als wir in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Und wir müssen alles von China kopieren. Und es geht um Schnelllebigkeit. Und in China werden Produkte aus Langeweile gekauft und haben das dann ziemlich gehypt auf jeglichen Bühnen, in Beratungsprojekten. Und das ist was überhaupt nicht meines Erachtens mit einer sinnhaften Realität und einer Multiperspektivität zu tun hat. Und das hat mich super gestört. Und dementsprechend war dann für mich klar, okay, wenn alle sagen, China macht alles so viel besser, angeblich, dann fliege ich jetzt nach China und schaue mir das an und spreche vor allem sowohl mit der Bevölkerung in den großen Städten jetzt hauptsächlich, in Peking, in Shanghai und ein paar anderen Orten, aber auch mit den Unternehmer, Unternehmerinnen und tatsächlich durch die Verbindungen im Bundeswirtschaftsministerium auch im politischen Dunstkreis, um selber ein, wie ich finde, neutraleres Bild und auch ein zukunftsfähigeres Bild zu bekommen. Was ist wirklich weiter, was vielleicht einfach auch nur Lokalkolorit und was sind bei denen auch Trendthemen, die wir in Deutschland beispielsweise schon extrem gut besetzen?
Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage von dir, eben auch zu schauen in der Abgrenzung, also was ist wirklich das, was in China eben besonders gut umgesetzt wird? Ist es das, was allgemein bekannt ist? Aber eben auch in Abgrenzung zu Europa und auch zur Rückbesinnung von Stärken. Mhm. Jetzt gibt es ja nun mal auch verschiedene Handelsaspekte, die auf Europa niederprasseln, sei es jetzt auch die Entwicklung von Temu, von Shein. Man hört natürlich auch viel Einflüsse in Bezug auf Zollpolitik, was Trump macht, inwieweit sich das indirekt dann auf Europa auswirkt, weil dann eben China nochmal Europa stärker auch als Absatzkanal nutzen könnte. Dann auch noch ein weiterer Aspekt, zuletzt ja auch gelesen, ne, die Auseinandersetzung von Tim Cook mit Trump. Was genau sind denn jetzt die Vorteile von China? Ist es wirklich nur die Billigproduktion oder ist es nicht auch, dass insgesamt ein großes Skillset da ist, eine hohe Fertigungskompetenz? Jetzt hast du gesagt, mit diesem wertvollen Anspruch der Abgrenzung hast du die Studie gestartet, bist nach China gefahren und hast dich ja auch hier auf drei Themen festgelegt, also Customer to Manufacturer, AI und Kundenservice. Wenn wir einmal bei dem ersten einsteigen, was können wir denn in Europa von der Service-DNA lernen?
Was ja eine wirklich spannende Entwicklung ist, ist also dieses Customer C2M für die Zuhörenden, die es nicht kennen, was auch vollkommen okay ist. Das sind so die klassischen Modelle, das Herstellende tatsächlich direkt beim Kunden verkaufen und das dann wesentlich günstiger. Solche Modelle sind ja durchaus auch groß geworden jetzt durch Temu und eben Shein, wie du Nina ja gerade auch erzählt hast. Also hauptsächlich auch durch Temu, das ist so das Beispiel dafür. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie China da in den letzten Jahren noch vorgegangen ist und was sie auch in den nächsten Jahren vorhaben. Und da gibt es so einen klaren Shift, also von C2M, wenn wir jetzt in Begrifflichkeiten bleiben wollen, haben wir es in der Studie beschrieben, zu C2E, also Customer to Everything. heißt es endlich, dass in China vor allem sind die Plattformen halt wesentlich größer aufgebaut. Also der Mutterkonzern von Temu, Pinduoduo, heißt dort auch so. Also Temu ist ein reines Auslandsprodukt, hat auch so ein gewisses Geschmäckle, finde ich, dass es tatsächlich nur fürs Ausland gemacht wurde, auch unter den Begrifflichkeiten, um eben chinesische Produkte in andere Länder zu bekommen. An sich ist erstmal legitim wirtschaftlich, aber natürlich von den ganzen Billigpreisen bis hin auch zu wirklich gesundheitsgefährdenden Produkten und Materialien, die einfach, weiß Gott, nicht so stark geprüft werden, wie es im klassischen Handel in Europa gemacht wird. Davon mal abgesehen, es ist schon sehr spannend zu sehen, wie Pinduoduo da weiter vorgeht oder auch in den letzten Jahren vorgegangen ist. Heißt, dass eben nicht nur die klassischen schnellen Produkte verkauft werden, sondern in China ist es ja so, sei es jetzt bei Taobao oder bei Pinduoduo, es ist eine Vielzahl an Produkten, die angeboten wird. Klassisches Beispiel, in Shanghai gibt es die Möglichkeit, Schaufensterbummel zu machen, ganz anders als hier. Man läuft eben an den ganzen Schaufenstern vorbei, man scannt, was man ja so von dem einen oder anderen jetzt hier auch schon in Deutschland kennt, man scannt das in der Taobao oder in der Pinduoduo-Plattform ab, das Produkt, und kriegt dann eben eine Riesenauswahl entweder an Duplikaten, Replikaten zu günstigeren Preisen von anderen Händlern. Man kriegt das Ganze in Secondhand, finde ich schon auch interessant, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten. Oder man kriegt es maßgeschneidert, also in dem Fall dann individuell erstellt. Und das eben auch zu unterschiedlichen Preisen, Aktionen etc. Das heißt, diese ganze Bandbreite an nicht nur ein vermeintlich Originalprodukt oder die direkte Kopie, sondern eben auch andere Händler im Angebot und eben auch das Thema Secondhand, Refurbished, aber auch maßgeschneiderte Produkte und Services, das ist schon ganz spannend. Und das wird dann sehr schnell eben auch ausgeliefert. Gleichzeitig kann man eben mittlerweile auf den Plattformen auch sehr, sehr genau seine Vorlieben eingeben und wiederum die Plattformen nutzen das dann auch, um eben Produkte neu zu gestalten. Also eben mit den Herstellenden dann da wieder in die Suche zu gehen oder Produkte neu zu gestalten. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr kundenorientierte Service-Plattform dort, die sich da ausgebaut hat. Und das jetzt mal übertragen hier, sei es jetzt Berlin, wo ich wohne, das wird zukünftig angeboten. Man kann im Prinzip, wir sind jetzt im Sommer, meinen Balkon abfotografieren. Und mittlerweile geht das ja auch mit KI-Apps sagen, gestalte mir den schön bunt mit den richtigen Materialien, mit den richtigen Möbelstücken, mit allen möglichen Geschichten. Und dann wird mir angeboten, willst du Secondhand, willst du es günstiger, willst du die Originalware, willst du das Gleiche, aber eben von No Name nochmal günstiger, und dann wird es geliefert. Dann wird es doch schon auch für den Kunden ein bisschen anspruchsvoller, in eine klassische Einkaufspassage zu gehen, zu sagen, okay, ich muss jetzt zu unterschiedlichsten Händlern gehen, mir das alles anschauen, Preisvergleiche machen, was gibt es eigentlich für Inspiration. Das ist schon was, was auch diese Plattformen vorhaben, stärker auszubauen. Hier in Europa und vor allem in Deutschland, was ich in der Forschung rausgefunden habe, auch tatsächlich dem Bundeswirtschaftsministerium in einem Papier mitgegeben habe, dass dies dann Vertrauensstrategie, weil hier versucht wird, Vertrauen aufzubauen. Und das ist schon wirklich spannend. Darauf können wir uns zum einen auch irgendwie freuen, weil es auch Impulse gibt für jetzt hier den klassischen Handel.
Aber es könnte natürlich auch schwieriger werden.
Mhm. Diese Impulse für den klassischen Handel, kannst du hier einen Tipp geben? Ich weiß, deine Studie ist sehr ausführlich. Wir können auch hier in unserem Gespräch eher die Freude wecken für deine Studie und Highlights herausnehmen. Aber gedacht für den stationären Handel, was wäre hier ein Punkt, was der Handel hier schon mitnehmen kann?
Naja, das Erste ist ja ganz spannend im Sinne von fotografiere etwas ab, bekomme gleich eine Inspiration oder einen Impuls. Also wir Menschen ticken ja mittlerweile so, dass wir manchmal gar nicht mehr genau wissen, ob wir überhaupt was brauchen, was wir brauchen. Und da hilft manchmal wirklich eine ganz klare Inspiration. Sei es irgendwie Tipps für neue Lebensmittel ausprobieren, sei es eben das Thema abfotografieren und kriegst Einrichtungstipps. Also all diese Dinge sind eigentlich recht einfach zu machen. Es gibt auch tatsächlich deutsche Startups, die sich da mehr reinfuchsen mittlerweile. Aber so diese Anfangskette, also mehr Freude, mehr Inspiration auch über, sagen wir mal, technologisch einfache Mittel zu bringen, das ist schon was eigentlich alle Handelsbranchen so mal erstmal für sich mitnehmen können. Und das geht vor allem im kleinen Mittelstand. im mittleren Mittelstand und es geht auch in den großen Unternehmen. Das spielt eine ganz große Rolle und tatsächlich mit dem Kunden zu lernen. Also ne, wir sprechen jetzt hier auch über FMCG, egal ob das jetzt Drogerie, Lebensmittel, Supermärkte etc. sind. Wir haben so viele Kontaktpunkte mit unserem Kunden, aber wir lernen oder wir hören zu wenig zu, was da heißt, wir werten die Daten nicht gut genug aus, die wir teilweise haben durch unsere Apps beispielsweise, durch Kunden-Loyalty-Systeme, durch extrem viele Geschichten, um wirklich zu erfahren, was möchte denn unser Kunde vielleicht auch haben? Wie können wir es ihm denn einfacher machen? Bisschen einfach zu dem Proaktiven, was eben auch die Plattformen machen, auch mal nachzufragen und mit den Kunden gemeinsam auf Basis von Wünschen, Vorlieben etc. neue Produkte zu gestalten. Lidl hat das mal gemacht im Ausland erst vor kurzem, um dort eben zu sagen, welche Produkte wollt ihr denn gerne mal wieder im Laden haben und haben dann im Prinzip neue Produkte, neue Sortimente gestaltet. Aber solche Sachen braucht es, um noch herauszufinden in Zeiten von Konsumflaute, wie kann ich denn eigentlich Kunden noch heute begeistern?
Ah, ja, Freude und Inspiration steht dann ja auch schnell im Zusammenhang mit dem Stichwort Gamification. Inwieweit konntest du hier Learnings aus China mitnehmen, die auch Inspirationscharakter für Europa haben können?
Also Gamification ist für mich so ein ähnliches Triggerwort, wie eben die Berater vor 1,5 Jahren gesagt haben, in China ist alles besser. Also bei Gamification muss man wirklich ganz genau drauf achten, wie man es einsetzt, weil letztendlich ist es ein spielerischer Charakter und Konsum und Produkte sind immer noch etwas, was nicht unbedingt zugunsten der Nachhaltigkeit ist. Das heißt, das nachhaltigste Produkt ist immer noch das, was nicht gekauft wird. Und jetzt müssen wir natürlich Lösungen finden, wie wir wirtschaftlich nachhaltig sein können, wie wir aber auch dafür sorgen können, dass unsere Kinder noch ein lebensfähiges Umfeld haben. Und da kommt das Thema Gamification rein. Ich bin kein Freund davon. Ich glaube, das ist was ich im Zukunftsinstitut einfach sehr gut gelernt habe. Und ich glaube auch, dass was jetzt die Menschen, die meine Studien seit Jahrzehnten kaufen, mittlerweile ist es dann doch, dass es wichtig ist, Trends richtig einzufangen in die wichtigen gesellschaftlichen Strömungen. Das heißt, wenn wir gerade irgendwo in den Urlaub verreisen und dann Überschwemmungen haben und dann teilweise 40, 45 Grad haben in Ländern, in denen keine 40, 45 Grad sein sollten, sollten wir überlegen, ob wir uns als Unternehmer wirklich ganz klassische, spielerische Gamification-Sachen aufbauen für den letzten Schrott. Also jetzt mal sehr klar gesagt. Dementsprechend, was ich an Gamification interessant finde, um es mal so zu sagen, ist, wie schaffen wir es eigentlich, Kunden eine gewisse Freude, hatten wir schon das Thema, rüberzubringen und auch Kunden zu animieren, bestimmte Produkte zu kaufen. Und das, was in meiner Studie auch steht, da gibt es ein Kapitel zur nachhaltigen Mitte, da ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich solche Ansätze, also sei es zum Beispiel Gamification, ein Ansatz davon, aber auch ganz klassische Rabattaktionen. Wie kriegen wir das eigentlich umgesetzt, das in diese Richtung zu bekommen, dass das nachhaltige, dass das bessere Produkt gekauft wird? Und dann wiederum wird ein Schuh draus, so wie das in anderen Ländern genutzt wird oder so wie darüber heute noch gesprochen wird, ist es etwas, was bald nicht mehr so in der Form funktionieren kann. Warum? Weil wir sowieso schon in der Zeit von Überfluss leben und Überkonsum. Und da setzt es das Ganze noch so ein unnötiges i-Tüpfelchen drauf, was eine Zeit lang funktioniert, aber dann auch wieder untergehen wird.
Ja. Jetzt haben wir über das Thema Service gesprochen, über das Thema Convenience. Ich würde gerne jetzt noch mit dir über zwei weitere Themen sprechen. Zunächst zum Thema AI. Hier hast du ja in deiner Studie auch von den AI Natives gesprochen, als Nachfolger der Digital Natives. Kannst du hier einordnen, wer sie sind und was sie vom Handel erwarten?
Nutzt du ChatGPT?
Ja.
Wie oft nutzt du ChatGPT?
Täglich.
So, willkommen bei der Generation AI Natives. Also tatsächlich, Generation ist immer so ein Thema. Ne? Man ordnet das so gerne in Altersstufen ein. Es ist auch logisch, es ist auch einfacher. Wir haben auch selber im Zukunftsinstitut immer ganz gerne mit Lebensstilen haben wir dann irgendwann gearbeitet, weil wir gesagt haben, es ist kein Altersthema mehr in Generationen. Aber natürlich arbeitet man auch mal mit den typischen Einordnungen, Generation Z zum Beispiel oder Generation Y. weil es einfacher ist für die Menschen. Und aber Generation hat jetzt in dem Fall sehr wenig mit den Jungen oder Jüngeren zu tun. Natürlich sehen wir das da häufiger, dass da schon mehr KI genutzt wird. Also in der Studie, die jetzt auch schon ein paar Monate alt ist, ne, das bringen ja einmal im Jahr eine raus, da lag die Zahl vor, jetzt müssen wir nochmal nachdenken, über 50% müsste das gewesen sein, der jungen Generationen nutzen mittlerweile KI-Tools, natürlich auch ChatGPT. Jetzt sind auch schon wieder neue Zahlen rausgekommen. Und da sieht man, dass es auch über die unterschiedlichsten Altersstufen und natürlich auch diejenigen, die das im beruflichen Kontext nutzen, dass das schon immens zugenommen hat. Und was das Interessante daran ist, ist einfach dieser Mechanismus, der dann sehr schnell funktioniert. Ich spreche etwas ein und es wird für mich erledigt. Oder ich tippe etwas ein, ich prompte etwas. Also es ist ja je nachdem, ob man das jetzt per Sprache oder Text machen möchte. Aber es verändert das eigene Verständnis von, was muss man eigentlich noch selber machen? Wie schnell sollten Dinge gehen? Und es hat natürlich jetzt in Bezug auf den Handel das Thema, was ist eigentlich guter Service? Also wenn wir uns mehr daran gewöhnen, dass wir im Prinzip kurz mit einem sehr intuitiven Bot vielleicht sprechen, um Dinge herauszufinden. Oder wenn wir, wie gesagt, Dinge mal schnell fotografieren und ich kriege in KI schon zusammengestellt, wie soll meine Wohnung aussehen? Oder wenn ich meinen Kühlschrank fotografiere und sage, okay, was soll denn als nächstes irgendwie, was soll da rein? Oder wenn ich tolle Empfehlungen auf Basis meines Kundenverhaltens bekomme, was ich in Zukunft noch alles kochen kann, aber wesentlich kreativer als so die ersten Versuche, als Supermärkte Rezeptdatenbanker aufgestellt haben, dann verändert das was. Es verändert in dem Sinne, dass wir ein anderes und ein höheres Verständnis, ein anspruchsvolleres Verständnis von Kundenservice haben. Was wiederum dann dazu führt, dass wenn Menschen in einen stationären Laden gehen, perspektivisch, als er eine Hälfte, dann überlegen, was bedeutet es eigentlich für mich, noch einen guten Service zu bekommen? Weil wenn der Berater oder der Verkäufer vor mir steht im Laden und nicht so richtig die Auskünfte machen kann und ich habe daneben mein Handy liegen und spreche dann kurz irgendwie eine Frage rein und kriege es besser beantwortet, als der Verkäufer es kann, dann ist halt schon die Frage, ob sich der stationäre Handel weiterhin auf das berufen kann, was er ja macht. Wir haben den besten Service.
Ja, Konsumenten werden immer digitaler. Wenn man jetzt einmal schaut in Deutschland, es gibt eigentlich in jeder Stadt eine Gruppe Engagierter, die Innenstädte wiederbeleben wollen. Mhm. Was würdest du sagen, sind auch hier die Entwicklungen und was sind Stellhebel, die beachtet werden müssen, um auch quasi Omnichannel, eine Kultur am Leben zu erhalten, dass eben stationär und online gekauft wird?
Also zum einen, ich bin ja selber auch durch meine Tätigkeiten im politischen Kontext immer mal wieder bei solchen Diskussionen dabei, wenn es darum geht, wie können wir Innenstädte wieder neu beleben und entwickeln. Und tatsächlich, wir machen manchmal eine wissenschaftliche Studie aus Sachen, die erstmal gar nicht so kompliziert ist. Also ich hatte das in einer Stadt, ohne jetzt den Namen zu nennen, hatte ich das, da gab es ein Marktforschungsinstitut davor, die dann eine ewig lange Studie gemacht haben. Am Schluss haben sie gemeint, die Kernerkenntnisse sind, die Konsumentinnen oder die Menschen, die dort wohnen, sagen, es fehlt ihnen Vielfalt in der Stadt. Ich so, naja, was heißt denn Vielfalt? Also Vielfalt kann, also was heißt Vielfalt? Jeder von uns definiert Vielfalt anders. Und manchmal reicht auch ein Laden, ein bestimmtes Produkt, ein Service, dass die Menschen sagen, ja, genau das. So. Und dann ist auf einmal die Vielfalt da. Und tatsächlich in der Stadt war es relativ einfach. Da hat den Leuten ein Zara gefehlt, bei dem anderen hat mal ein Bershka gefehlt. Also Mode ist natürlich immer ein Thema. Und dann sprechen wir eben nicht über diese kleinen, schnuckligen, lokalen Boutiquen, sondern den Menschen geht es halt immer noch um eine bestimmte Trendwürdigkeit, um eine Schnelllebigkeit, trotzdem mit einem gewissen nachhaltigen Aspekt dabei, wobei es nicht der erste Faktor ist, und um bekannte Marken, die will man halt haben, vor allem in kleineren Städten. So, das ist nicht immer einfach umzusetzen. Ich sage nur, dass es manchmal einfacher ist von dem Konstrukten, als man denkt. Das heißt tatsächlich, Gastronomie spielt eine ganz große Rolle in den Innenstädten. Bestimmte Marken spielen eine große Rolle und hat einfach eine sehr, sehr schöne sei es ein historisches Erlebnis dahinter, also dass eben Geschichte in der Stadt ist, dass es schön aussieht, dann gehen die Menschen ganz gerne in die Stadt. Ob sie dann immer kaufen, das ist dann der Trick, da müssen sich dann eben Händler auch was einfallen lassen. Und das ist halt auch das Gute, wenn sich der ein oder andere Händler eben auch mal was traut, also tatsächlich ein ganz, ganz tolles Design mal macht, limitierte Produkte anbietet, auch immer ein tolles Thema, ausschließlich bestimmte Rabattaktionen nur im Stationären macht, dann nicht online macht, die Menschen dorthin zieht. Das ist schon was, was Menschen dann wahrnehmen und dann tatsächlich auch hingehen und kaufen. Man muss sich es eben nur trauen, vor allem in der aktuellen Zeit. Das ist wie bei einer Individualperson. Wir müssen investieren in einer Zeit, in der alles unsicher wirkt. Und dazu gehört Mut. So. Und wenn man das aber macht, dann wird man genau in der Zeit, in der eben alle gerade so vorsichtig sind, immer noch nach Corona versuchen, ihre vollen Läger leer zu bekommen, immer noch eher sagen, lieber nicht zu ausgefallen, weil es wird eh wenig gekauft, dann wird es vielleicht noch weniger gekauft, wenn wir sehr in die Nische gehen. Wenn man genau in diesem grauen Territorium ein wenig rausragt und dann was macht, dann wird das ziemlich sicher belohnt.
Ja. Und ich finde eben auch, dass die Wiederbelebung der Innenstädte nicht nur allein als Forderung an den Handel gelebt werden kann, sondern wie ich auch schon sehr schön sag's, eben auch durch Angebote von der Stadt, die hier auch gefördert werden.
Da kommen wir ja auch ein bisschen zur Realität. Also wenn ich dann mit Städten, mit Kommunen, mit Stadtmarketing und auch mit Händlern spreche, dann kommt häufig das Thema, es fehlt Geld. Und dann heißt es, am Schluss ist immer die Frage, wer zahlt. Wenn die Händler was dazugeben für Events, für Veranstaltungen und sagen, ja toll, dann gibt es eine Veranstaltung in der Innenstadt. Trotzdem sind die bei mir nicht unbedingt rein. Ich bin eh schon dabei zu überlegen, schließe ich meinen Laden, weil ich nicht mehr verkaufen kann. Habe ich jetzt wirklich das Geld für eine Veranstaltung zu zahlen, die nicht nur für mich ist, sondern für alle als ein Straßenfest? Dann geht es in Richtung Stadtmarketing, Kommune, die dann auch sagen, Geld ist gerade ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite wird dann Geld ausgegeben für manche Dinge, die recht sinnbefreit sind. Also wir müssen ein wenig Unternehmertum in die einzelnen Städte bekommen und mehr investieren. Das ist letztendlich die Realität, der wir uns stellen müssen. Da können wir noch so oft über Pop-Up-Stores sprechen.
Ja, bei den großen Modeketten ist man ja auch schnell bei dem dritten thematischen Schwerpunkt, den ich gerne mit dir beleuchten wollte. Wie gelingt Wertschätzung für gute Produkte in einer Billigkultur? Hast du darauf bei deiner Reise eine Antwort gefunden?
Das ist ja wirklich so eines der Hauptthemen, die mich dann auch sehr, sehr beschäftigt hat. Ich fange meine Studie ja immer an mit ganz offen erstmal nachdenken und die Fragen, die dann relevant sind. Und dann komme ich irgendwann zu solchen Themen und in der Übersetzung auch. Also wenn eben alle nach China schauen, na, und die dann sagen, die nächsten Themen für uns sind Gesundheit oder auch ein tolles stationäres Erlebnis, Luxusmarken, also alles, was in einer noch wachsenden Gesellschaft und Wirtschaft Status ausdrückt. Das ist dort noch extremst ausgeprägt. Wir sind ja schon so ein bisschen über den Dingen, also zumindest teilweise. Wir haben nicht so dieses Thema, dass wir ganz stark bestimmte Marken nach vorne tragen müssen, um zu zeigen, dass wir es uns leisten können. Das ist dort extremst vertreten. Das heißt, auch dort gibt es das Thema Wert, aber eben auf einer ganz anderen, wesentlich polarisierenden, schon scherenartig aufgebauten Systematik. Dass man einmal sagt, eine Marke ist extremst viel wert, weil sie sehr viel kostet, weil es ein Luxusprodukt ist. Oder es gibt eben die ganze Masse und die ist dann recht günstig oder tatsächlich einfach billig, so muss man sagen, in dem Land, aber passt eben auch zu dem, was die Menschen verdienen. So, und jetzt kommen wir in Europa und in Deutschland. Über die Jahre hat alles gut funktioniert. Die Menschen haben gekauft, wir haben die 200. Pflaumenmarmelade ins Regal gestellt und trotzdem hat es noch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, haben wir gesagt, da ist noch ein Hauch Matcha mit dran. Super, hat dann auch wieder funktioniert. Und auf einmal gucken die Leute stärker auf den Preis und haben wirtschaftlich mehr Probleme, haben Ängste. Und Ängste ist immer das, was die Leute dann auch abhält zu kaufen. Und da muss man sich überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Und da ist dann die Frage, okay, erstmal gehen wir in die Rabatte. So, und deshalb haben auch ganz viele Händler angefangen, Rabatte, Aktionen, günstige Preise. Das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Dann merkt man aber auch, trotzdem kaufen vielleicht manche recht wenig und vor allem werden dann auch die Produkte mit der höheren Marge bleiben dann im Regal irgendwann liegen, weil wir ja unseren Kunden selber über die letzten Jahre so antrainiert haben, günstig einzukaufen. Und auf einmal steht man dann da, überlegt sich, wie kann man im Lebensmittelbereich beispielsweise noch gute Produkte, also tatsächlich höhere Haltungsstufen im Eierbereich, im Milchbereich, wie kann man denn die verkaufen? Weil die kosten dann nun mal 1 oder 2 Euro mehr. Und daneben liegen die günstigen Sachen. Und die Menschen haben wir dazu trainiert, dass sie günstig kaufen. Und deshalb diese Frage nach Wert, die ist eine ganz, ganz, ganz wichtige. Also sowohl für Mitarbeiter in einem Unternehmen, die dann nur noch billig verkaufen, wie für die Unternehmer selbst, um wirtschaftlich nachhaltig zu agieren. Und damit meine ich wirtschaftlich nachhaltig, nicht grün. Und tatsächlich die Kunden selbst, die dann sagen, naja, irgendwie machst du mich dann auch nicht so glücklich für den ersten Moment, die grundlegenden Sachen, die ich brauche. Und ja, die Thematik gibt es, dass Menschen sagen, na, wie will man sich denn eigentlich noch Lebensmittel heutzutage bei einer großen Familie leisten können? Ich muss ja günstig einkaufen. In dieser Thematik befinden wir uns. Und raus kommen wir nur, und das ist die schöne Antwort, indem wir alle miteinander ein gutes Mittelmaß lernen. Da geht es gar nicht um schwarz oder weiß, sondern da geht es darum, wie kann ich eigentlich Schritt für Schritt dafür sorgen, dass es gesund, ist gerade ein sehr lifestyleiges Thema, gesunde Produkte, Lebensmittel beispielsweise stärker für mich konsumiere. Wie kann ich es lernen, maßvoll und bewusst zu kaufen, aber trotzdem eben auf den Geldbeutel achten. Und auch Händler haben mittlerweile ganz stark gelernt, naja, nur im Preis runtergehen, das funktioniert auch nicht. Dann wird auch tatsächlich die Beziehung zu meinem Hersteller, zu meinem Lieferanten irgendwann schwierig. Dann kommen wir da in eine Situation, die einfach nicht mehr besonders gut funktioniert. Das heißt, da wird über neue Formen gesprochen, wie ganz konkretes Beispiel, was super gut funktioniert, der Dauertiefpreis. Also einen bestimmten Preis, was DM beispielsweise macht, was aber auch ein Hagebau macht, was unterschiedlichste Händler in ganz unterschiedlichen Branchen teilweise seit Jahrzehnten machen, teilweise jetzt eben auch neu einführen, einen guten, soliden, günstigen Preis, eine Preiseinstiegsmarke beispielsweise oder einen Dauertiefpreis, der eine gewisse Verlässlichkeit gibt, wo man weiß, das sind an sich gute Produkte, die kann ich gut kaufen, aber da passt auch dann die Marge für die Händler dahinter. Das heißt, der Händler, das weiß nicht der Konsument. Aber es ist etwas, was eben aufhört, mal mehr, mal weniger zu kosten, weil sonst fragen sich auch, kam auch in meinen Umfragen vor, mittlerweile eine recht hohe Prozentzahl der Konsumentinnen, wenn eben Dinge nicht rabattiert sind, ist es dann überhaupt noch der richtige Preis? Und ist es wirklich dann auch etwas, was ich vertrauen kann und kann ich dem Händler vertrauen? In diese Systematik kommen wir ja so langsam rein, wenn wir nur Rabatte machen. Und deshalb ist eigentlich genau dieses Gegenprogramm, immer den gleichen, aber günstigen Preis bei einigen Sortimenten anzubieten, das, was im Moment sehr gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch andere Formen von Rabatte. Ein Kapitel dreht sich komplett um Rabatte der Zukunft, wo es dann auch so klassische Mechanismen geht, wie eben Preiseinstieg oder auch tatsächlich refurbished oder secondhand in manchen Branchen. Ist auch günstiger und nachhaltiger gleichzeitig. Und das Thema Kauf 3, Zahl 2 oder du bekommst ein Geschenk. Also das ist das, was von Kunden, Kundinnen durchaus auch sehr positiv angenommen wird, ohne eine Wertthematik, also eine Billigpreisthematik aufzumachen. Und solche Themen müssen wir stärker nach vorne halten und auch selbstbewusst weiterhin zu einem gewissen Preis, zu einem fairen Preis stehen, damit wir eben die Menschen und damit wir alle gemeinsam lernen, was eigentlich Produkte wirklich wert sind.
Jetzt bist du mit deiner Studie, mit dem Anspruch losgefahren, eben entgegen der Berater, die China in vielen Punkten loben, Gamification als zweites Lieblingswort verwenden, dem mal auf den Zahn zu fühlen. Was ist denn jetzt dein Fazit?
Wir müssen Dinge in einen Gesamtkontext begreifen und auch wirklich die langfristigen Dinge im Fokus behalten. Also es gibt die drei großen Spannungsfelder. Das ist eigentlich relativ einfach für jeden auch nachzuvollziehen, auch fürs eigene Tun später. Es gibt drei große Shifts, auf die man achten muss im Moment. Das eine Thema ist Nachhaltigkeit oder Regeneration, wie wir das im Zukunftsinstitut nennen. Dann gibt es einmal den großen Shift der Globalisierung und dementsprechend auch der Hang zu, was funktioniert global, aber was ist eben auch lokal wichtig und sinnvoll. Genau in der Thematik stecken wir ja auch gerade mit USA. Und der dritte, um dieses Dreieck voll zu machen, das sind die Herausforderungen und die Chancen der Digitalisierung und dementsprechend auch künstlicher Intelligenz. Und in diesem Dreierspannungsfeld kann man eigentlich alle relevanten Trends einmal abprüfen. Zum Beispiel das Thema Gamification ist eine schöne technologische Geschichte. Bringt es uns wirklich weiter im Sinne von, lerne ich was über meinen Kunden? Ja, Haken dran. Ist es in irgendeiner Weise relevant für manche Kunden? Meinetwegen auch Haken dran. Ist es aber auch was, was zu der großen Bewegung der Nachhaltigkeit passt? Muss man sich fragen und dementsprechend dann schauen, wie kann ich das Geschäftsmodell gegebenenfalls auch so aufsetzen, dass es zumindest nicht dagegen arbeitet. Muss ja nicht immer alles abticken, aber es darf zumindest nicht gegen die drei großen Shifts arbeiten. Und dann kann man eigentlich ganz gut für sich erkennen, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und da kommen wir zu dem Punkt zurück, man kann in China super viel lernen. China ist vor allem in der Corona-Zeit einfach extrem digital gewachsen. Ihre Wirtschaft ist durch Digitalität in den großen Städten gewachsen. Das heißt, wenn man dort durch die Straßen läuft und einen Cocktail haben will, mal schnell to go, es kommt ein Pop-up auf deiner App. In 200 Metern gibt es eine Bar. Bestell jetzt schon mal deinen Cocktail, dann wird der gemacht. Dann gibt es da so einen schönen Tresen nach außen hin. Es war in dem Fall Sommer. Kannst du da mitnehmen und kannst einen schönen Feierabend machen, kannst noch in den Park gehen. Das hast du hier einfach nicht. Also die Stadt, die Infrastruktur ist digitaler. Dementsprechend natürlich sind die im digitalen Bereich in manchen Dingen weiter. Wo sie nicht weiter sind auf wirtschaftlicher Seite, ist das Werteverständnis in ganz vielen Dingen. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, nein, dass China in allem weiter ist, sondern dass wir technologisch von ihnen lernen können in manchen Aspekten, um es für uns anders umzusetzen und dementsprechend auch auf unsere Menschen hier, auf die Kunden, Kundinnen zu vertrauen, dass sie dann doch, und das ist ja das Schöne, immer mehr erkennen, dass es um relevante Themen geht wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Wert, ein schönes Design. All diese Punkte müssen wir ganz stark nach vorne halten, lokale Produktion, um einfach da auch zukünftig mithalten zu können.
Und genau, das ist auch eine schöne Überleitung tatsächlich zu meiner letzten Frage. Die ist nämlich, als du von China zurückgekommen bist, worauf hast du dich in Deutschland am meisten gefreut? Und dann gerne auch nochmal die größere Klammer auf Deutschland, auf Europa. Was sollten wir wertschätzen oder was sollten wir stärker wertschätzen?
Privat oder beruflich, worauf ich mich am meisten gefreut habe? Ja,
Du darfst entscheiden.
Okay, worauf ich mich am meisten gefreut habe, ich habe China sehr geliebt. Wirklich, die Menschen waren ganz, ganz toll. Ich war da eine Weile drüben. Ich habe mit vielen Forschenden dort gearbeitet, mit Studenten, mit Universitäten, mit den Händlern eben. Das war ganz, ganz toll. Ich wollte eigentlich erstmal gar nicht zurück. Muss ich zugeben, es war schön. Die Menschen dort sind extremst nett, im Gegensatz zu das, was man im politischen Kontext weiß und hört. Politik ist ein ganz anderes Thema dort und schwierig und das müssen wir beachten. Aber die Menschen waren toll. Trotzdem, worauf ich mich gefreut habe, ich meine, es war ein langer Flug, ich habe mich auf mein Bett gefreut. Aber ich habe mich vor allem auch tatsächlich über die Luft hier gefreut. Ich meine, ich wohne in Berlin, aber ich wohne in einem sehr schönen Stadtteil, muss ich sagen. Einfach auch auf das Thema außen sitzen, sich mit Freunden treffen, mal tief durchatmen. Es ist halt einfach so, die Städte haben eine ganz andere Luftqualität dort mittlerweile. Es ist alles sehr, sehr schnell, in manchen Gegenden auch sehr ursprünglich. Man erlebt viel Armut, wenn man in bestimmte Bereiche, auch in den großen Städten geht, aber dann eben auch ein bisschen rausfährt. Und wir dürfen echt nicht vergessen, was für ein tolles, gewachsenes Land wir teilweise haben, in dem wir uns sicher fühlen können, in dem, wenn wir krank sind, mal schnell in die Klinik gehen können, in dem wir gutes Essen bekommen, das wirklich auch sicher ist. Da nur Nebenaspekte. Weißt du, welcher Supermarkt in Shanghai im Moment am meisten gehypt wird?
Nee.
Also, das ist Aldi. So.
Ja, verrückt.
Weil es halt einfach verpackt ist, ne? Es ist alles verpackt, und uns ist eine deutsche Qualität und man weiß einfach, dass es gut und dass es sinnhaft ist. Und wir sagen, okay, sind Discounter, müssen wir manche Dinge überprüfen. Aber tatsächlich, auf das habe ich mich am meisten gefreut, auf einfach ein Land, was im Reifegrad ein bisschen weiter hinten ist als als manche Städte in China und manche Bereiche. Und das merkt man. Das merkt man im Positiven mit all dem, was aufgebaut wurde. Das merkt man natürlich aber jetzt auch im Negativen, dass wir so langsam wieder in eine Phase kommen, wo wir den Innovationsbalken nach oben drehen müssen, weil uns andere mittlerweile einholen. So alles hat zwei Seiten.
Ja, und damit noch dieser zweite Aspekt meiner Frage auch zur Haltung. Welche Haltung würdest du dir hier wünschen, um auch optimistischer zu sein?
Zum einen wirklich optimistischer zu sein. Also Menschen, viele Menschen und vor allem auch die Medien, das ist was, was mich sehr, sehr, sehr auch schon wirklich geärgert hat, als ich in China war und ich habe deutsche Zeitungen gelesen. In China hast du das nicht. Da ist natürlich Medien, ne, du hast da keine Medienfreiheit. Aber dementsprechend liest du auch super wenig über negativ über Politik. Du liest sehr wenig Negatives über Wirtschaft, über wie es eigentlich alles schief gehen kann. Und du liest es hier in Deutschland alle 10 Minuten, überall. Es wird eigentlich die ganze Zeit nur über Angst gesprochen, über Deutschland ist am Ende, Europa ist am Ende. Und das ist nicht mal mehr jammern, das ist eigentlich mehr und mehr selber den Sargnagel einzuhämmern. Weil wie willst du denn bitte aus der Position heraus, geduckt, traurig, negativ, ins Schwarze gucken, wie willst du denn da irgendwas Positives bewegen? So, und ich glaube, das müssen wir lernen, weil es gibt definitiv Herausforderungen, aber es gibt immer zwei Seiten. Und bei all dem, was gerade passiert, jetzt speziell auch im geopolitischen Konflikt mit Trump, da ist so viel Unsicherheit drin, wirtschaftlich gesehen, was der Typ da gerade macht. Und man merkt es jetzt schon, dass manche Unternehmen und vor allem auch Investoren, die einfach eine gewisse Sicherheit brauchen und wollen, dass die dann anfangen, sich wieder auf die, manchen würden es nennen, die soliden Buchhalter, sich konzentrieren, also mehr auf die europäische, mehr auf die deutsche Kultur auch gehen, weil man weiß, es ist etwas, da möchte man jetzt anpacken, aber da ist man auch immer auf einer sicheren Seite zum großen Teil. Das heißt, speziell für so Werte wie lokale Produktion, auch ganz andere Kooperationen mit anderen Ländern, die wir vorher bei weitem noch nicht so eingegangen sind und immer wussten, ja, müssen wir mal, weil wir sind so abhängig von China und den USA. All das wird jetzt vorangetrieben. Das heißt, ich habe letztens Business Punk, haben wir angefangen, über Aktien zu sprechen. Ich habe gemeint, Leute, wenn man jetzt nicht ganz dumm ist, investiert man in deutsche und in europäische Aktien, und nicht unbedingt in, manche machen ja immer noch China und Co., kannst du natürlich auch ein paar machen, aber speziell in deutsche Aktien, weil ich meine, wir sprechen über ein Sondervermögen, was freigegeben wird, wir sprechen darüber, Dinge aufzubauen und zu machen. So und so macht es Sinn, ans eigene Land zu glauben und es mit aufzubauen.
Liebe Theresa, vielen herzlichen Dank. Deine Studie kann ich sehr empfehlen, das heißt, dann sehr gerne bei dir melden, um diese zu erwerben.
Ja, immer gerne.
Immer.
Ich danke dir, Nina. Bis bald.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.